HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Ein Restaurantbesuch ist eine schöne Sache, wenn das Ganze bezahlbar bleibt. Tja, schon lange befürchteten die Gastronomen, dass die wegen der Corona-Pandemie abgesenkte Mehrwertsteuer wieder auf 19% angehoben werden könnte. Und jetzt ist es so gekommen, die Bundesregierung hat die Anhebung beschlossen. Aber welche Folgen hat das für Gastronomen und Gäste? Unser hr-Info-Wirtschaftsreporter Roman Warschauer hat sich unter ihnen in Hessen umgehört.
Mit der Familie essen gehen, ein geselliger Abend mit Freunden bei einem Glas Wein, das ist in den vergangenen Jahren schon deutlich teurer geworden. Wenn jetzt noch die Mehrwertsteuer in der Gastronomie steigt, dann könnte für viele Gäste eine Schmerzgrenze erreicht sein.
12% mehr ist halt schon ordentlich, ja, keine Frage.
Also wenn es jetzt noch weiter ansteigt, glaube ich, werden wir uns den Luxus nicht mehr leisten können.
Wenn es anfängt weh zu tun, ist schlecht.
Steigende Lebensmittelpreise, Energie- und Personalkosten, schon das hat die Preise auf den Speisekarten in die Höhe klettern lassen. In Hessen lagen die Kosten für den Restaurantbesuch im Oktober fast 7% höher als vor einem Jahr. Nun noch die höhere Mehrwertsteuer 1:1 an die Gäste weitergeben? Frank Winkler ist Gastronom in Frankfurt, betreibt dort die Apfelweinkneipe Lorsbacher Tal. Er ist bei weiteren Preissteigerungen skeptisch.
Da sagen dann meine Gäste wirklich, jetzt wird's zu viel. Also das sind so Schallmauern, wo man einfach sagen muss, da drüber zu gehen ist kaum möglich. Und das sind halt die Dinge, die uns extrem schwer fallen.
Ähnlich sieht das auch Sechen Lutra. Er betreibt zwei indische Restaurants in Wiesbaden und Hanau.
Da sind wir richtig in der Zwickmühle, weil wir uns entscheiden müssen, erhöhen wir die Preise oder trägt das der Service die Kosten, ja, wo man sagt, dass wir irgendwie auf den Service vernachlässigen müssen.
Unsicherheit also bei den beiden Gastronomen. Laut einer Umfrage des DEHOGA Hessen, des Gastronomieverbands, würden fast 94% der Betriebe die höhere Mehrwertsteuer an die Gäste weitergeben. Das sei allerdings ein Spagat, sagt Kerstin Junghans vom DEHOGA Hessen.
Denn angesichts der extremen Kostensteigerungen der vergangenen Monate in den Bereichen Energie, Wareneinkauf, Gehälter, werden die Gastronominnen und die Gastronomen die Erhöhung der Mehrwertsteuer an die Gäste weitergeben müssen. Und natürlich kann auch der Gast den Euro nur einmal ausgeben.
Es bleibt vielen Restaurantbetreibern also finanziell gar nichts anderes übrig. Eine Umfrage hat festgestellt, dass jedem 10. Gastronomiebetrieb in Hessen schon jetzt die Insolvenz droht.
Ab Januar gilt wieder 19% Mehrwertsteuer in der Gastrobranche. Was das für die Branche bedeutet, hat Roman Warschauer für uns aus hessischer Sicht berichtet. Und wir bleiben beim Thema Geld. Von Existenzgründern über Studenten bis hin zu Immobilienbauern profitieren viele von den Fördergeldern der KfW oder ursprünglich Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die wurde vor rund 75 Jahren in Frankfurt gegründet. Mittlerweile zählt sie zu den größten deutschen Instituten. Unsere hr-Info-Wirtschaftsreporterin Ursula Meyer blickt für uns zurück.
Nach dem Zweiten Weltkrieg liegen viele Städte in Trümmern. Es fehlt vor allem an Wohnungen. Eine der zentralen Aufgaben für die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die am 18.11.1948 in Frankfurt gegründet wird. Sie soll für Wohnungsbauprojekte zinsgünstige Kredite vergeben. Auch der Wirtschaft soll sie damit auf die Sprünge helfen. Hermann Josef Abs, einer der Gründungsväter, berichtet.
Das erste Büro befand sich in der Gutleutstraße in Frankfurt und bestand aus 3 Zimmern im Parterre. Zu viert haben wir damals angefangen.
Die KfW verteilt maßgeblich Gelder, die aus dem sogenannten Marshallplan stammen. Es handelt sich dabei um Kredite, die die USA zur Verfügung stellen. Der Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe erklärt.
Die KfW war eine gezielte Einrichtung, ein gezieltes Instrument des Wiederaufbaus im Kontext des Marshallplans und hätte eigentlich, nachdem die Marshallplanmittel dann in den 1960er Jahren auch zurückgezahlt waren, eigentlich aufgegeben werden können. Aber es hat sich herausgestellt, dass es gut ist, wenn der Staat ein solches Instrument besitzt.
So wird aus einem Provisorium eine Dauereinrichtung und die KfW bekommt als staatliche Förderbank immer neue Aufgaben. Zum Beispiel unterstützt sie Unternehmen dabei, ihre Waren und Dienstleistungen zu exportieren. Die staatliche Förderbank finanziert Entwicklungsprojekte, sei es zum Schutz des Regenwaldes in Brasilien oder zur Wasser- und Stromversorgung in Afrika. Nach der Wiedervereinigung fließen KfW-Gelder in die neuen Bundesländer, etwa in Infrastrukturprojekte und Unternehmenssanierungen. Selbst im Zuge der Finanzkrise engagiert sich die KfW, meint Wirtschaftshistoriker Plumpe.
2007, 2008 ist sie in die Schlagzeilen geraten, weil sie an der IKB, der Industriekreditbank in Düsseldorf, beteiligt gewesen ist und da keine so gute Figur gemacht hat.
Denn die Rettung der kriselnden IKB brockt der KfW einen Milliardenverlust ein. Darüber hinaus blamiert sich die Förderbank, als sie der bereits insolventen US-Bank Lehman Brothers Millionen überweist. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und Energiekrise spielt die staatliche Förderbank eine zentrale Rolle. 2022 sagt der damalige KfW-Chef Günther Bräunig den Unternehmen schnelle und unkomplizierte Unterstützung zu.
Jetzt gilt es, der zu erwartenden Antragsflut zügig Herr zu werden, denn die ganze Republik wird darauf schauen, wie schnell und wie effektiv wir diese Programme umsetzen.
Und daran verdient die KfW tatsächlich auch sehr gut, weil sie etwa für Corona-Kredite teils recht hohe Zinsen verlangt. Alles in allem lobt Volker Brühl vom Frankfurter Center for Financial Studies die schnelle Krisenhilfe der Förderbank, auch wenn sie andere Aufgaben dadurch vernachlässigen könnte.
Insofern ist es in jedem Fall wichtig, darauf zu achten, dass man die KfW nicht mit inner weiteren Aufgaben belastet, sondern dass man dazu beiträgt, dass sie ihre Aufgaben auch in Zukunft wird erfüllen können.
75 Jahre Förderbank KfW in Frankfurt. Was ihre Aufgaben sind und wie es damals angefangen hat, darüber hat Ursula Meyer berichtet. Alte Bahnstrecken wiederbeleben ist immer mal wieder ein großes Thema. Einerseits geht es um das nötige Personal und die Kosten, andererseits um den Nutzen für die Menschen. Zudem stoßen Züge kein CO2 aus und sind effizienter als einzelne Autos. Um Wiederbelebung geht es auch bei der Ahrtalbahn im Taunus. Der Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Wiesbaden haben das untersuchen lassen und die Machbarkeitsstudie ist nun endlich ganz fertig. Andrea Bornhagen mit Einzelheiten.
Nostalgie mit Dampflok gibt es schon lange nicht mehr auf der Ahrtal-Strecke. Aber bald könnte es hier ganz modern werden. Hören Sie mal. Ein Wasserstoffzug. Mehrere solcher Züge könnten in ein paar Jahren von Bad Schwalbach im Rheingau-Taunus-Kreis über Taunusstein nach Wiesbaden fahren. Und zurück zu Pendlerzeiten im Halbstundentakt. Landrat Zehner am Abend auf dem Weg zum Hessischen Landkreistag sagt, dass die Züge
mittlerweile auch vom Hersteller Siemens und auch vom Schweizer Hersteller Stadler eine hohe Serienreife haben.
Anders als die bisher im Taunus fahrenden Wasserstoffzüge mit vielen Kinderkrankheiten, die von einer anderen Firma kommen. Nach mehreren Jahren liegt nun die ganze Machbarkeitsstudie für die Ahrtalbahn vor. Sie soll in ein paar Tagen auch öffentlich zugänglich sein. Die Eckdaten sind schon seit ein paar Monaten klar. Wichtige Haltestellen werden Taunusstein-Hahn und Wiesbaden-Dotzheim sein. Der Wiesbadener Hauptbahnhof wird nicht angefahren, dafür der Bahnhof in Wiesbaden-Ost. Wer mit der Bahn in Zukunft von Taunusstein nach Frankfurt pendeln will, könnte 20 bis 30 Minuten sparen im Vergleich zur jetzigen Busfahrt über Wiesbaden. Nach Schätzungen könnten 1000 Menschen täglich dafür das Auto stehen lassen. Die Strecke ist in einem guten Zustand, sagt Gutachter Matthias Kurzeck im Livestream.
Ja, also wir waren sehr überrascht, wie gut der Zustand ist, eisenbahntechnisch gesehen. Man sieht, die Steine liegen noch aufeinander, da ist kein Hochwasserschaden, nichts feststellbar, das ist tragfähig. Da muss man nichts ersetzen, da muss man einfach sehen, dass man das kostengünstig saniert.
Das ist den Vereinsmitgliedern der Nassauischen Touristikbahn NTB zu verdanken. Sie haben die Strecke gepflegt für ihre Sonderfahrten mit einer alten Diesellok. Früher war mehr Ruß. Der normale Bahnverkehr auf der Ahrtalstrecke wurde schon vor 40 Jahren eingestellt. Der künftige Bürgermeister von Taunusstein, Joachim Reimann, kann sich noch an damals erinnern.
Ich bin Jahrgang 79, aber ich habe wirklich noch viele Erinnerungen daran. Also ich bin immer mit der Ahrtalbahn zu meinem Opa nach Wiesbaden gefahren und war damals todtraurig, dass der Betrieb eingestellt wurde.
Da war er 4 Jahre alt und fand Bahnfahren toll. Heute sagt Reimann, ein Bahnhof wäre auch ein Imagefaktor für Taunusstein. Die Stadt Wiesbaden und der Rheingau-Taunus-Kreis müssen sich nun einigen, wie es nach der Machbarkeitsstudie weitergeht.
Die Ahrtalbahn im Taunus und ihre mögliche Wiederbelebung, darüber hat uns Andrea Bornhagen informiert. Ist die Documenta in Kassel die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Gefahr? Am späten Donnerstagabend haben die verbliebenen 4 Mitglieder der Findungskommission für die künstlerische Leitung der nächsten Documenta ihren Rücktritt erklärt. Vorausgegangen waren bereits die Rücktritte 2 Mitglieder aufgrund von Antisemitismusvorwürfen und entsprechender polarisierender Debatten. Wie geht es also nun weiter mit der Documenta in Kassel? HR-Info-Kulturreporter Jan Tussing.
Seit März dieses Jahres arbeitete eine Findungskommission an der Suche einer künstlerischen Leitung für die kommende Documenta. Eine 6-köpfige Gruppe aus Künstlerinnen und Kuratoren war angetreten, um die international wichtige zeitgenössische Kunstausstellung in Kassel zu organisieren. Gestern Abend dann der Paukenschlag mit einem 2-seitigen Rücktrittsschreiben.
Unter den jetzigen Umständen glauben wir nicht, dass es für KünstlerInnen und KuratorInnen in Deutschland Raum für einen offenen Austausch von Ideen und die Entwicklung eines komplexen und nuancierten künstlerischen Ansatzes gibt.
Bereits zu Beginn der Woche war der indische Kurator Ranjit Hoskote unter großem Druck zurückgetreten, nachdem er sich nicht, wie gewünscht, von einer BDS-India-Petition distanzieren wollte, also der antisemitischen Kampagne, die sich international für eine Isolierung Israels stark macht. Dem Kurator sei klar gewesen, dass in dieser vergifteten Atmosphäre kein Platz für eine differenzierte Diskussion sei. Am Ende habe sich Hoskote gefühlt wie vor einem Scheingericht. Dieses Gefühl teilten nun die übrigen Mitglieder der Findungskommission.
In diesem emotionalen und intellektuellen Klima der Vereinfachung komplexer Realitäten und den daraus resultierenden Beschränkungen, die schon während der Documenta 15 sichtbar geworden waren, und besonders vor dem Hintergrund der derzeitigen globalen Krisen ist es uns unmöglich, ein starkes Signal für ein künstlerisches Ausstellungsprojekt zu erarbeiten.
Mit dieser krachenden Kritik verabschieden sich nun also die restlichen Mitglieder der Findungskommission aus ihrem Amt und lösen damit eine Lawine heftiger Reaktionen aus. Mit Kopfschütteln reagierte zum Beispiel die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff.
Wenn in diesem Schreiben teilweise suggeriert wird, dass man in Deutschland nicht mehr frei und differenziert generell über Kunst und auch Fragen des Verhältnisses beispielsweise zu Israel sprechen könnte. Das sehe ich nicht.
Wie groß ist nun der Schaden für die Documenta und für den Standort Deutschland? Und wie groß ist der Vertrauensverlust in die Suche nach einer neuen Findungskommission? Documenta-Geschäftsführer Andreas Hoffmann will mit einem Neustart das verlorene Vertrauen durch die Antisemitismusvorfälle der Documenta 15 zurückgewinnen. Dazu will er einen Rahmen schaffen, in dem man sich umfassend mit den Strukturen, den Abläufen und den Verantwortlichkeiten auseinandersetze.
Erst wenn dieser Rahmen stimmt, werden wir den Findungsprozess für die Documenta 16 neu aufsetzen und uns auf die Suche nach einer neuen künstlerischen Leitung für die nächste Documenta-Ausgabe machen.
Die 16. Ausgabe der Kunstausstellung in Kassel war für 2027 geplant. Mit dem Rücktritt der Findungskommission ist nun eine Verschiebung der Documenta 16 aus Sicht der Leitung nicht mehr ausgeschlossen.
Jan Tussing über die Reaktionen auf den Rücktritt der Documenta Findungskommission und die Hintergründe zu diesem Paukenschlag in Kassel. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und die Sendung gibt's wie immer auch in der ARD Audiothek zu hören.